Grüß Gott ist das richtige Stichwort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur 67. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, darf ich zwei Geburtstagskindern gratulieren. Am 15. Juni hatte unser Kollege Ralf Brinkhaus Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Und am 22. Juni, ich bitte die Grüße auszurichten, unser Kollege Volker Meyerlei. Auch ihm herzlichen Glückwunsch. Er ist gleich da, dann können wir das noch mal machen. Okay, das hört sich auch gut an. Damit sind wir im Tagesordnungspunkt 1, Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung, Beschlussfassung über die Votenliste. Es gab keine Prüfbitten, deswegen haben wir Beschlussfassung ohne Aussprache hier vorgesehen. Ich darf also diejenigen, die der Votenliste zustimmen wollen, um ihr Handzeichen bitten. Das sind ausnahmslos alle Fraktionen. Damit ist die Votenliste einstimmig angenommen. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 2, ein Bericht über die Delegationsreise vom 14. bis zum 19. April 2024 nach Dänemark und Finnland. Bericht durch den Vorsitzenden steht hier. Und wenn das hier steht, muss das ja stimmen. Der Kurzreisebericht ist verschickt worden. Ich will den natürlich jetzt nicht vorlesen, sondern ich versuche mal so ein paar Highlights zu formulieren, die aus meiner Sicht jetzt Highlights waren. Und dann sind die Kolleginnen und Kollegen, die mit waren, herzlich eingeladen, Ergänzung vorzunehmen, wenn es andere Highlights gab, die ich nicht erwähnt habe. Unsere Delegationsreise begann in Dänemark, in Kopenhagen. Und bei der Einführung wurde noch mal deutlich, dass die Umstellung auf nachhaltige Energieversorgung zumindest in Dänemark schon mit ein paar Jahrzehnten Vorsprung begonnen hat, nämlich in den 70ern. Anlass war die Ölkrise damals. Die Älteren unter uns werden sich dunkel erinnern, dass da was war. Und das hat eben zur Folge, dass weite Teile Dänemarks schon heute oder die dänischen Haushalte mit Fernwärme versorgt sind, nämlich eine Quote von 79%. In Kopenhagen sogar bis 98%. Davon kann selbst Berlin nur träumen. In Berlin sind 50% avisiert innerhalb der nächsten Jahre, deutlich weniger. Also das ist ein ganz erheblicher Punkt. Für mich ein Highlight war schon das Gespräch mit Mitgliedern des sogenannten 2030-Netzwerks des dänischen Parlaments. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich nicht den Eindruck hatte, dass die da viel weiter sind als wir. Aber ich will mal ein paar Eckdaten hier vielleicht nennen. Dieses Netzwerk ist 2017 gegründet worden, besteht aus Parlamentariern und Parlamentariern. Den Vorsitz in diesem Netzwerk teilen sich Opposition und Regierung. Und es gehören 55 Mitglieder an, immerhin 55, wobei die alle selber entscheiden, was sie in diesem Netzwerk tun, inwiefern sie sich einbringen. Das Netzwerk erstellt einmal jährlich gibt es einen Statusbericht zur Umsetzung der SDGs. Und eine der Hauptaufgaben besteht die Netzwerkarbeit mit Wirtschaftsverbänden und NGOs. Es gibt einen koordinierenden Minister in der Regierung. Das können unterschiedliche Fachressorts, die das machen. Und dieses Panel konstituiert sich selbst. Und man arbeitet, das ist vielleicht noch mal ein Format, das bei uns nicht so richtig bekannt ist, dass wir auch schon mal im Zusammenhang mit den Strategien der Regierung besprochen haben. Die arbeiten dort mit langfristigen Abreden, mit langfristigen Verabredungen zu bestimmten Politikbereichen. Insgesamt war mein Eindruck, mal abgesehen davon, dass sie nicht als formelles Gremium des Parlaments konstituiert sind, haben sie aber doch ganz ähnliche Aufgaben wie das, was wir hier tun, nämlich Fachgespräche führen, sich sozusagen in der Sache aufklären lassen und insofern Zukunftsstrategien weiter und mit zu bearbeiten. Wie gesagt, für mich sehr ähnlich zu dem, was wir hier eigentlich machen. Auf unsere Frage, ob es denn den Wunsch gibt, dort einen Ausschuss zu installieren, war die Antwort, der Wunsch bestehe derzeit dort nicht. Also man hat da wohl eher im Parlament die Marschroute, die Zahl der Ausschüsse zu verringern, wobei wir das, also ich kann das jedenfalls nicht bewerten, auch nicht im Verhältnis zu dem, was wir hier an Ausschüssen haben. Wir haben gesprochen mit der stellvertretenden Staatssekretärin im Ministerium für Klima, Energie und Versorgung. Und hier vielleicht die klare Botschaft, dass sich Dänemark in einer Rolle sieht, zukünftig ein möglicherweise wichtiger Wasserstofflieferant auch für die Bundesrepublik zu werden. Durch ein großes Maß an Seefläche und voraussichtlich sehr viel Potenzial für Windstrom und Windenergie sieht man sich also in der Situation, so viel Windenergie zur Verfügung zu haben, dass man in großem Umfang Wasserstoff exportieren könne, was natürlich die entsprechende Infrastruktur voraussetzt. Auch sogenannte Energieinseln können zum Einsatz kommen. Also insgesamt war das ein wichtiger Punkt. Sie machen in dieser Hinsicht noch andere Dinge. Interessant war auch, eine Steuer für Flugpassagiere auf Inlandsflugrouten einzuführen und einiges mehr. Wir hatten ein Gespräch mit der ebenfalls stellvertretenden Staatssekretärin vom dänischen Umweltministerium. Hier stand Grundwasserschutz im Vordergrund. Insbesondere die Belastung mit Pestiziden ist in Dänemark wohl ein erhebliches Problem. Auch über Glyphosat wurde gesprochen, über die Herstellerverantwortung für Verpackungen. Das ist ja ein Thema, was alle Industrienationen und nicht nur die miteinander verbindet. Wer mal nach Kopenhagen fährt, sollte einen Abstecher in das BLOX machen, ein besonderes Zentrum in Kopenhagen, das sich insbesondere Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat. Das Besondere ist die Nutzungsmischung, die wir dort erleben durften, und die besondere Architektur. Auch die Innenausgestaltung dieses Hauses ist sehr bemerkenswert. Wer also die Chance hat, sich das mal anzuschauen, ist da herzlich eingeladen. Die Nutzung besteht jetzt, ich sag mal, neben allgemeinen Flächen wie Ausstellungen, aber auch Wohnen, Fitnessstudio, Shop und Restaurant, bietet das Haus vor allen Dingen Büroflächen für Unternehmen, für Forschungseinrichtungen und Organisationen. Also eine wirklich bunte Mischung, die wir da kennengelernt haben, aus meiner Sicht sehr sehenswert. Und es ist wahrscheinlich auch im Moment noch europaweit ziemlich einmalig. Wichtig war noch mal auch ein Gespräch mit Vertretern von Ørsted Dänemark, der große Energieversorger. Hier ging es natürlich wieder um Windkraft, aber auch um CCS, wo Dänemark ja bekannterweise viel Potenzial sieht. Es fanden natürlich noch weitere Veranstaltungen statt, auf die will ich aber nicht eingehen, sondern ich will kurz zu Finnland kommen. Neben den üblichen Briefing-Terminen und den üblichen gab es ein Gespräch mit dem Zukunftsausschuss des finnischen Parlaments. Das ist tatsächlich so ein bisschen so eine Art Pendant, allerdings noch mit einer echt strengeren Ausrichtung auf den Zukunftsaspekt. So erhalten beispielsweise alle Mitglieder des Zukunftsausschusses zu Beginn einer Wahlperiode eine Fortbildung zum Thema Zukunftsforschung, wie das eigentlich funktioniert. Es gibt dann regelmäßig eine Plenardebatte, wenn der Ausschuss einen Bericht vorgelegt hat. Der Premierminister selbst ist korrespondierendes Regierungsmitglied. Bei uns ist ja jetzt die Zuständigkeit für Nachhaltigkeit auch im Kanzleramt angesiedelt. Und die Regierung veröffentlicht einmal in der Legislatur einen Bericht zu langfristigen Zukunftsperspektiven. Und vielleicht, das ist auch noch mal eine interessante Anregung. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen darüber diskutiert, wie man da weiterkommen könnte, dass der Zukunftsausschuss organisiert Bürgerkonferenzen in den Regionen des Landes zusammen mit dem Büro des Premierministers. Ein vielleicht durchaus interessantes Format. Denn dieses Thema Nachhaltigkeit in seiner Breite bewegt uns ja alle. Es durchdringt auch alle Lebensbereiche und es ist auch für alle Regionen des Landes relevant. Und wir diskutieren ja ganz viel über Beteiligungsmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist vielleicht tatsächlich ein interessanter Aspekt, über den man mal nachdenken könnte. Abschließend seien noch zwei Unternehmen benannt, die ich für sehr innovativ halte und die wir uns quasi in Aktion fast anschauen konnten. Einmal Solar Foods, ein Unternehmen, das quasi aus CO2, Wasser, Energie und noch ein paar anderen Zutaten mithilfe einer Fermentierungsanlage Eiweiß für den menschlichen Verzehr herstellt, also Proteine. Letztlich kommt ein Proteinpulver raus, das als Zusatz für alle möglichen Nahrungsmittel, für alle möglichen Produkte dienen kann. Ausdrücklich nicht als Fleischersatz, so ist es nicht gemeint, aber normales Proteinpulver. Und dafür ist nur relativ wenig Energie notwendig, aber CO2, ich sage das deswegen so mit Betonung, ich habe eben gesagt, Dänemark, CCS, Einspeichern von CO2 in der Erdkruste. Die Alternative ist natürlich, CO2 zu verwenden für, ich sage jetzt mal, moderne Produkte. Und das war ein, wie ich fand, beeindruckendes Beispiel Solar Foods. Und mindestens genauso interessant und aus meiner Sicht vielleicht auch wegweisend war Sulapak, ein Unternehmen, das Produkte aus einem Material herstellt, das, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, sehr plastikähnliche Eigenschaften hat, aber sich an zwei Stellen enorm unterscheidet. Der erste Unterschied ist, der Ausgangsstoff ist Biomaterial, also quasi Biomasse. Dieses Material wird daraus hergestellt und es ist am Ende nach der Benutzung voll kompostierfähig. Das heißt, der Unterschied eben zu den Plastikmaterialien, die wir kennen, ist es, dass es nicht Jahrhunderte in der Natur verbleibt und sich anreichert, lediglich zerrieben wird. Mikroplastik, Nanoplastik, die Begriffe kennen wir, sondern es ist tatsächlich kompostierbar und wird sozusagen in den Biokreislauf sogar zurückgeführt. Abgesehen davon ist es aber auch recyclingfähig. Das heißt, es kann auch noch im Kreislauf, im Nutzungskreislauf gehalten werden, was energetisch darüber hinaus noch sehr viel günstiger ist, als wenn man es jedes Mal neu aus Biomasse generieren würde. Also zwei wirklich interessante Unternehmen. Und insofern kann ich für mich resümieren, ich fand diese Reise und die vielen Highlights, die wir da hatten, sehr informativ und muss sagen, sie hat sich richtig gelohnt. Das ist jetzt mein Resümee und deswegen öffne ich jetzt einfach mal für mögliche Ergänzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein paar sind ja heute da und deswegen schaue ich mal in die Runde, ob mich jemand ergänzen möchte. Wie sieht's aus? Hat jemand Lust? Ja, bitte, Frau Rudolph.
Ja, vielen Dank. Das war ja auch schon ein sehr ausführlicher Reisebericht. Und ich glaube, alle, die nicht mit waren, sind schon genug neidisch geworden. Ich würde aber trotzdem versuchen, vielleicht noch mal einen Eindruck einfach auch zu schildern, den wir gewinnen konnten aus beiden Staaten. Denn ich fand es in Dänemark so beeindruckend, auch die Mentalität hinter der Nachhaltigkeit mitzunehmen. Und der Satz, der mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, das muss in diesen Blogs gewesen sein von der dänischen Architektenkammer. Die Referentin hatte den Satz gesagt, sie machen das alles nach dem Motto, make the sustainable choice the inevitable choice. Also es wird gar nicht geguckt, dass man explizit nachhaltig handeln soll, sondern eigentlich werden alle Prozesse so gestaltet, dass man automatisch nachhaltig handelt. Und das ist die ökonomische, die bessere, die einfach naheliegendere Option ist in allem, was man tut. Jetzt muss man wirtschaftlich natürlich so fair bleiben. Dänemark hat es auch ein bisschen leichter. Die haben nicht so viel Schwerindustrie wie wir und haben auch energetisch einfach andere Voraussetzungen, haben manche Sachen eher angefangen. Fernwärme wurde erwähnt. Und trotzdem habe ich ein sehr, sehr positives Gefühl von dort mitgenommen, dass man da sehr weit kommt, wenn man auch versucht, das gar nicht so als Nischenthema und als, ja, wir machen das, um ein gutes Gefühl zu haben, sondern wenn man einfach die harten Fakten auch auf den Tisch legt und sagt, so Nachhaltigkeit und Forschung zum Beispiel in solche Unternehmen, die nachhaltige Produkte herstellen oder die sich um den Markt, den es ja durchaus gibt, auch im Lifestyle-Bereich für nachhaltiges Essen, für Innovationen, wenn man sich darauf konzentriert, dann ist das auch einfach ein harter wirtschaftlicher Faktor. Und bei einem Land von 5 Millionen, so wie Dänemark, ist das nicht zu verachten, was dann nachkommt an Studienplätzen, Forschungskapazitäten. Und so wie Kopenhagen das als Stadt macht, zu sagen, wir wollen attraktiv sein, wir investieren total in tolle Spielplätze und in Grünflächen und in Fahrradwege, einfach, dass hier gerne Leute herkommen und leben und wir dadurch eben auch die Leute bekommen, die hier gerne leben, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Vielleicht, um noch ein bisschen Wasser in den Wein zu geben, also in den Gesprächen kamen natürlich auch ähnliche Probleme zutage wie bei uns. Stadt-Land-Gefälle ist ziemlich groß, Mieten und Preise in den Städten sind anders als im ländlichen Raum und alles wird jetzt auch nicht mit unglaublich großer Akzeptanz getragen, wenn man die hohen Steuerraten sich anguckt, die es da überhaupt schon gibt und wenn man dann, das haben uns die in Finnland, glaube ich, erzählt, beide Länder sind ja in vielen auch miteinander vergleichbar, dass wenn man dann sowas versucht wie Steuern auf Fleisch eben noch mehr zu erhöhen, um auch den Umweltaspekt zu berücksichtigen, dass das auch nicht so leicht ist. Da wiederum haben mich beide Länder sehr beeindruckt, dass es einen grundsätzlichen politischen Konsens in diesem Thema gibt. Also die anderen werden sich erinnern, gerade in Finnland haben die uns das so erklärt, alle Parteien müssen eigentlich vor einer Neuwahl immer erklären, wie sie sich zu bestimmten Themen innerhalb eines Grundkonsens verhalten und ob der vor einer nächsten Wahl aufgeknüpft wird oder nicht. Das heißt, man denkt gar nicht in Wahlprogramme, sondern Thema Nachhaltigkeit ist in Abkommen festgehalten, die eigentlich auf viel, viel längere Zeit bestehen bleiben. Wir machen ja hier das Ähnliche, wenn wir hier an der Agenda 2030 arbeiten, dann ist das ja auch was auf einen längeren Zeitraum ausgerichtet ist, aber wir machen das hier nur im Beirat. Und es ist was dort auf einer größeren politischen Ebene eine Rolle spielt. Und das war, glaube ich, ich habe das auch nicht ganz gelöst. Ich glaube, alle, die mit waren, können sich daran erinnern, dass man da saß, sagte, ja cool, das hätte ich hier auch gerne. Also, dass manche Sachen einfach in so einem politischen Grundkonsens klar sind, dass da politische Konflikte auch nicht ausgetragen werden anhand dieser Linien. Und wie sie es aber genau machen, konnten sie uns auch nicht erklären, weil es für sie einfach nur so normal war. Aber das war einfach was ich jetzt sehr beeindruckend empfunden habe.
Ja, absolut. Vielen Dank für die Ergänzung. Jetzt habe ich Herrn Schreiner gesehen.
Ich kann mich ja dem auch nur anschließen. Alles, was gesagt wird, ist richtig und teilen wir auch. Ich glaube, was die Implementierung ins tagespolitische Geschäft angeht, da hat mich beeindruckt, dass wir da ja einer Person im Büro des Premierministers oder da in der Staatskanzlei sind wir einer Dame begegnet, ich habe den Namen jetzt nicht präsent, die aber ja weit auch über Fraktionsgrenzen hinweg, glaube ich, eine große Authentizität in dem Thema hatte und da auch so direkt irgendwie Zugriff auf jedes Ministerium. Das ist eben was, glaube ich, was auch eine Antwort auf uns sein könnte, wenn wir dann uns immer bemühen, dass wie können wir da stärker irgendwie in alle Bereiche vordringen mit dem Thema Nachhaltigkeit, dass dort wirklich so eine Stabsstelle ganz oben angesetzt war, die aber halt das auch das Durchgriffsrecht hat und wo man dann auch vielleicht den Hörer abnimmt, wenn sie anruft. Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich glaube, im Namen von uns allen bei Ihnen, Herr Klebank, als unseren Delegationsleiter auch, ja, manchmal. Aber vor allem auch bei Ihnen, Herr Zimmermann, und Ihrer ganzen Mannschaft für die Vorbereitung. Es war sehr, sehr ein tolles Programm. Es war ein intensives Programm. Aber man hat auch gesehen, dass sehr, sehr viel Arbeit dahinter steckt. Und dafür Dankeschön von uns allen.
Vielen Dank, auch im Namen des Sekretariats. Ja, in der Tat. Und das Schönste ist natürlich, wenn die Delegationsteilnehmerinnen und Teilnehmer viele Erkenntnisse und beeindruckende Dinge mitnehmen. Frau Menge, glaube ich, habe ich gesehen. Ja.
Ich kann mich dem anschließen. Ich habe auch eine sehr positive Grundstimmung mitgenommen, anders als bei uns in der Gesellschaft. Also es ist alles von der Mentalität, die du gerade besprochen oder die du gerade beschrieben hast, Tina, das ist spürbar. Und ich habe manches Mal gedacht, liegt es auch vielleicht daran, dass wie in Dänemark zum Beispiel ein 10-jähriges Schulsystem herrscht und anschließend die Kinder sich entscheiden können oder die Jugendlichen sich entscheiden können, ob sie weitermachen. Aber uns sind ausnahmslos wirklich dynamische und nach vorne blickende, gut ausgebildete Menschen begegnet. Und ich fand das beeindruckend und bemerkenswert, gerade auch im Hinblick auf diese Weitergabe dieser vertraglichen Vereinbarung. Nicht, dass man nach der Legislatur abgibt, was man erarbeitet hat und was ja eigentlich einen gemeinschaftlichen Konsens haben kann, sondern dass man das vertraglich vereinbart, dass es weitergeht. Und das fand ich auch interfraktionell eine hervorragende Grundlage.
Dankeschön, Herr Dr. Kraft und dann Frau Hagel-Kehl.
Ja, vielen Dank. Ich kann mich dem Lob nur anschließen. Es war eine hervorragende Reise und es macht wirklich Lust auf die kommende Reise. Das Highlight wahrscheinlich sogar das Essen bei Solar Fools. Also es ist wirklich eine revolutionäre Idee, die hier erfolgt ist. Ich möchte eine wirklich absolut wertfreie Beobachtung mitteilen. Wirklich wertfrei. Ich möchte nicht, dass irgendwie hier der Eindruck kommt, dass ich jetzt super gescheit oder blöd daherrede, auf gut Bayerisch gesagt. Aber in Finnland hatten wir drei oder vier Gremien. Also wir hatten eben Premierministerberater, wir hatten das Committee for the Future, wir hatten die Berater in der Bibliothek, die das Committee for the Future beraten. In Zukunftsfragen, die das seit über 20 Jahren machen. Ein Punkt, den sie uns mitgeteilt haben, war immer das aufziehende demografische Problem. Ja, ganz analog wie bei uns. Und dennoch wurde mitgeteilt, ich habe es auch überprüft, das stimmt, das letzte Jahr, 2023, war tatsächlich das Jahr mit der schlechtesten Demografie auch in Finnland oder in Finnland gesagt genommen. Das heißt, dieses Committee for the Future hat vor über 20 Jahren ein Problem identifiziert und letztes Jahr war das bislang schlechteste Jahr in diesem Problem der Demografie. Und das noch in einem Land wie Finnland, das wie viele skandinavische Länder natürlich im Rahmen der Gleichberechtigung von Frauen, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen, Deutschland tatsächlich voraus ist, wie wahrscheinlich jeder hier in diesem Raum auch anerkennen will. Also das als wertfreie Beobachtung, ja, dass obwohl das Problem seit 20 Jahren erkannt ist, es ein Problem mit hoher Priorität eigentlich sein muss für eine Gesellschaft, für die politischen Maßnahmenträger, dass trotzdem eine Verbesserung, eine signifikante Verbesserung nicht zu beobachten ist, trotz allem. Ich will daraus keine politische Schlüsse ziehen, ich kann nicht sagen, welche politische Richtung hier recht hat oder irgendwas. Nur als wirklich wertfreie Beobachtung, dass sowas passieren kann. Warum auch immer.
Ja, vielen Dank. Interessante Beobachtung. Müsste man sich wahrscheinlich tatsächlich näher beschäftigen. Sonst ist das wahrscheinlich nicht zu erklären. Frau Hagel-Kehl.
Ja, auch von meiner Seite eine sehr beeindruckende Reise, obwohl ich beide Länder schon mal erlebt habe, aber jetzt wieder auf einen anderen Gesichtspunkt betrachtet und besonders auch das, dass die schon ewig lange gesagt haben, wir müssen weg vom Öl und von fossilen Brennstoffen. Also das ist ja überall bei uns momentan noch immer die Debatte und dass die einfach umgestellt haben, auch gerade mit Fernwärme, und dass sie eben auch von Haus aus gesagt haben, wir begeben uns nicht in die Abhängigkeit. Deutschland hat sich ja in Abhängigkeiten begeben, ob es jetzt Öl oder Gas ist, und dass hier eben das eben schon mit der ersten Energiekrise damals in den 70er Jahren begonnen hat, also ganz eine andere Geschichte als bei uns und von daher auch sehr beeindruckend. Und das andere Thema auch, das der Kollege jetzt gerade genannt hat, auch gerade, dass die Frauen auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, glaube ich, ausgestattet sind, dass die Gleichberechtigung viel weiter fortgeschritten ist, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es da auch in Finnland keine Witwenrente gibt. Also so etwas, wie es bei uns ist, dass die Frau versorgt ist durch den Mann. In Finnland denkt jeder, dass er für sich selber eben auch sorgen muss. Also das heißt, die Frauen gehen zu 95% Vollzeit arbeiten. Und wenn ich dann ausrechne, wie viel Fachkräftemangel wir in Deutschland haben, also da könnte man schon einiges auffüllen damit. Aber das ist eben wirklich dem der ganzen anderen Mentalität und der ganz anderen politischen Entwicklung auch geschuldet, die eben bei uns eben nicht gegeben war in den Jahren, dass eben ganz anderes Zielrichtung war, eine eher konservative Zielrichtung bei uns auch in der Gesellschaft vorhanden ist, wo man sagt, also wenn man verheiratet ist, dann steht man für sich ein. Also dass das auch bei uns ja im Grundgesetz anders verankert ist. Und auch, dass die Jugendlichen alle ein BAföG bekommen, wenn sie eben studieren wollen, aber dass sie dann, glaube ich, 10 Stunden in der Woche auch noch arbeiten müssen. Also es bekommt jeder ein BAföG und ich weiß jetzt, glaube ich, nicht mehr 800 Euro oder was es hieß, also es ist nicht wenig, aber es muss jeder 10 Stunden noch einer Beschäftigung nachgehen, für die er natürlich auch bezahlt wird. Und dann beobachtet man natürlich schon, dass in der Gastronomie auch viele junge Menschen arbeiten. Was wir eben jetzt, also ich komme ja aus dem Tourismusausschuss, was bei uns eben jetzt ein großes Problem ist, dass wir eben nicht mehr diese jungen Menschen haben, die früher im Studium gearbeitet haben und bei uns eben die Gaststätten deswegen zusperren müssen, weil niemand mehr so etwas machen will. Und mit dieser Verpflichtung in Anführungszeichen, die aber gleichzeitig auch monetär beidseitig also honoriert wird, einmal, dass das BAföG eben gibt, also ich nenne es jetzt BAföG, ich weiß nicht genau, wie es da heißt, aber gleichzeitig eben, dass sie auch dann dafür bezahlt werden und dass jeder eben auch daran denkt, dass er sich selber eben auch versorgen muss. Also ist eine ganz andere Einstellung, die man vielleicht aber auch manchmal mit den momentanen Voraussetzungen, die wir hier haben, mit Fachkräftemangel und so weiter, dass man das manchmal vielleicht auch bedenken müsste.
Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt noch einmal Frau Rudolph gesehen. Ich schaue mal in die Runde. Dann würde ich die Redeliste schließen. Noch einmal Frau Rudolph, bitte.
Ja, ich wollte nur auf eine gewisse wertfreie Feststellung einfach reagieren und habe ganz kurz mal die Geburtenraten und beziehungsweise den Fertilitätsindex nachgeguckt. Also Dänemark ist schon besser als Deutschland, trotz einer wesentlich höheren frauenerwerbstätigen Quote. Also das lässt sich miteinander vereinbaren, das ist kein Ausschlussgrund. Und wollte einfach noch mal ein paar andere Indizes mit reinbringen. Das war ja natürlich nicht der einzige, bei dem wir Ländervergleiche gezogen haben. Also demografisches Problem haben tatsächlich beide Länder so auch geschildert, aber innerhalb von vielen anderen Indizes, sei es der Happiness Index, da sind Dänemark und Finnland immer verlässlich unter den besten 5, sei es Attraktivitätsindizes für Studierende, für Fachkräfte, Wirtschaftsindex, beide Länder wirklich super gut. Und das eben, obwohl, und das hat Frau Hagelke, das haben viele andere hier auch nochmal benannt, eben solche Sachen wie eine hohe Vereinbarkeit von Familie, Beruf und dadurch eine hohe Erwerbstätigenquote bei beiden Geschlechtern möglich sind, dass eine hohe soziale Versorgung besteht, kostenfreies Mittagessen für Kinder und Jugendliche an Schulen gang und gäbe ist und eben, dass sowas wie Ausbildungsfinanzierung über jegliche Bildungs- und Herkunftsbereiche nicht so ein starkes Problem ist wie bei uns und das für alle trotzdem mit einer hohen sozialen Verantwortung, wie zum Beispiel in diesen freiwilligen Dienststunden einhergeht.
Ja, vielen Dank für die Ergänzung. Damit, glaube ich, haben wir jetzt ein doch ziemlich umfassendes Bild zeichnen können durch die verschiedenen Beiträge hier. Und wenn es dann noch Nachfragen gibt, dann können die ja individuell platziert werden. Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 2. Und komme zu Top 3, Bericht aus dem Gesundheitsausschuss. Aus unserer Runde sind Frau Rudolph und Herr Wagner im Gesundheitsausschuss. Ich weiß nicht, gab es zwischen Ihnen beiden Absprache, wer den Anfang macht? Wollen Sie beide berichten oder wie läuft das?
Ich glaube, ich darf anfangen, obwohl mir das ein bisschen leid tut, dass ich jetzt so ganz arg viel rede. Aber
kein Problem, los geht's.
Ich mache das trotzdem gerne, dass Nachhaltigkeit bzw. die Ziele der Agenda 2030 auch im Gesundheitsausschuss eine Rolle spielen, ohne dass das immer so explizit mit dazu gesagt wird. Aber ich würde vielleicht ein paar Sachen nennen wollen, die uns in den letzten Monaten auch im Gesundheitsausschuss beschäftigt haben. Und Herr Wagner wird das gerne ergänzen. Und zwar spielen die Schwerpunkte unter anderem Prävention und Gesundheitsförderung, zu denen ja auch die heutige Sitzung stattfinden wird, eine Rolle. Die letzte Bundesregierung hat ja mit dem Pakt für den ÖGD da auch was sehr, sehr Großes auf den Weg gebracht, was für die Gesundheitsämter eine sehr, sehr guter Booster Richtung Digitalisierung, Richtung eine Möglichkeit, neue Stellen zu schaffen, gegeben hat, sodass wir öffentliche Gesundheit und Gesundheitsförderung eben, um dann die dahinterliegenden Ziele zu erreichen, zum Beispiel eine bessere Gesundheit, eine geringe Sterblichkeit zu erreichen und das, wenn es gut läuft, auch über alle Bevölkerungsschichten hinweg, dass wir dem so Rechnung tragen und unter anderem jetzt eben noch mit dem Pakt für den ÖGD beschäftigt sind, in dem der regelmäßig evaluiert wird, dass wir Fachgespräche hatten im Gesundheitsausschuss zu vielen Themen, unter anderem zu Hitze. Letztes Jahr das erste, wir werden dieses Jahr noch ein zweites haben. Es gibt seit dem letzten Jahr den bundesweiten Hitzeaktionstag. Also dieses Jahr im Juni hat er zum zweiten Mal stattgefunden und einen bundesweiten Hitzeaktionsplan. Das heißt, vom Bundesgesundheitsministerium angestoßen, eine Vernetzung zwischen verschiedensten Stakeholdern, auch auf verschiedenen Landesebenen laufen da gute Sachen, dass Hitze-Toolboxen entwickelt werden, um letzten Endes Entscheidungen Entscheidungstragenden, vor allem auch Kommunen, Möglichkeiten zu geben, auf Hitzeperioden sehr gut zu reagieren und ihre Bevölkerung zu schützen, wohl wissend, dass gerade vulnerable Gruppen davon am meisten betroffen sind. Wir in Deutschland auch jedes Jahr 3.700 Hitzetote ungefähr haben, eben gerade ältere Menschen, Menschen mit Komorbiditäten, Schwangere sehr betroffen sind und ja, viele Krankheitszustände, auch psychische Erkrankungen zunehmen und das einfach ein Problem ist, was wahrscheinlich auch in Deutschland zunehmen wird und deswegen gut, da bis auf die Ebene, die tatsächlich handeln muss, auch gute Handlungsempfehlungen zu geben. Der letzte konkrete Punkt dazu vielleicht, dass auch die App des Deutschen Wetterdienstes dahingehend verbessert werden soll, dass Hitzeperioden besser vorgewarnt werden, sodass man eben auf lokaler Ebene dann auch weiß, wann kommt es zu solchen Vorkommnissen. Wir haben ein ganz konkretes Gesetzgebungsvorhaben im Bereich der Nachhaltigkeit und zwar eben vor allem auch der Prävention. Das ist das sogenannte BIPAM. Aber Hannes, das lasse ich dir, glaube ich. Da sage ich vielleicht gar nicht so viel zu. Das kannst du gleich übernehmen. Und ich will nur einen Punkt noch zur Krankenhausreform einbringen, weil das bei uns im Beirat ja schon immer mal so ein Thema ist. Wie viel Nachhaltigkeit steckt denn wo? Kann ich Nachhaltigkeit irgendwie eigentlich überall so rein definieren, dass ich sage, naja, irgendwie sind die SDGs auch berührt. Und bei der Krankenhausreform will ich den Connex einfach einmal machen, dass in dem Moment, in dem wir es schaffen, Strukturen so aufzustellen, dass vielleicht manches kleine Krankenhaus nicht mehr 24/7 besetzt sein muss, es uns vor allem auch gelingt, Betten in Deutschland abzubauen, nicht Krankenhäuser und Standorte per se, aber Betten, um bei einer gleichbleibenden Gesundheitsversorgung einfach weniger Ressourcen aufwenden zu müssen, auch weniger Personal, aber eben, ich bin jetzt auch bei der Hardware, damit ein klimaschützender, weil CO2 vermeidender Effekt entsteht, weil ein Krankenhausbett, das kann man sich so als Hausnummer merken, so viel CO2 verursacht wie ein Einfamilienhaus. Und das ist auch, also es ist nicht die primäre Motivation. Die primäre Motivation hinter der Krankenhausreform ist natürlich gleichbleibende Gesundheitsversorgung bei zu erwartend nicht mehr Personal und auch zu erwartend nicht mehr Geld, was wir in den Gesundheitsbereich stecken können, weil wir das im internationalen Vergleich eben eh schon sehr, sehr, sehr stark tun. Und trotzdem wäre das eben auch ein Nebeneffekt, den man beobachten könnte, wenn wir die Krankenhausreform zügig und sehr konsequent umsetzen, dass trotz dessen, dass die Menschen eine Anlaufstelle im Gesundheitswesen weiterhin vorfinden, indem wir auch den Rettungsdienst darauf mit abstimmen, wenn Strukturen abgebaut werden können und Strukturen auch energetisch auf den richtigen Stand gebracht werden, da auch eine ganze Menge möglich ist. Und das vielleicht jetzt außerhalb des Gesundheitsausschusses, aber einfach, weil Herr Wagner und ich in dem Bereich auch viel auf Podien der ReactCon, der CleanMate, gibt viele Konferenzen in dem Bereich und aus dem Gesundheitsbereich selber kommt da echt viel Drive bei dem Thema, dass immer wieder auch eine Frage ist, wie kann der Gesundheitsbereich selber bei diesem Thema helfen, denn diejenigen, die im Gesundheitsbereich selber arbeiten, sind meistens sehr, sehr stark sensibilisiert für das Thema, wollen da Teil der Lösung sein und sagen eben selber, wie können wir möglichst Ressourcen schonen, wie können wir hier möglichst nachhaltig unseren Job machen, aber wie können wir ihn auch gut machen und das motiviert immer sehr, dass aus dem Gesundheitsbereich selber da viel Unterstützung kommt. So viel.
Ja, herzlichen Dank. Und Herr Wagner ergänzt?
Ja, ich ergänze gerne, ohne jetzt sozusagen Anspruch zu haben, alles abzubilden, was wir im AFG in den letzten Monaten besprochen haben, seit dem letzten Bericht. Ich habe mir noch mal, bevor ich auf die konkreten Gesetze komme, den Spaß erlaubt, noch mal auf dieser Indikatorenseite, die es ja gibt, ein bisschen die einzelnen Indikatoren abzuklicken und zu gucken, wo Deutschland auf welchem Zielbereich ist. Und wir sind ja in manchen SDGs-Indikatoren sozusagen auf einem ganz guten Weg, aber in vielen anderen noch nicht. Und gerade was sozusagen vorzeitige Sterblichkeit angeht, Adipositasquoten zum Beispiel von Kindern und Jugendlichen und aber auch Erwachsenen, da ist noch viel Nachholbedarf. Also wir merken, dass sozusagen Aspekte, die gar nicht immer alle im Gesundheitswesen behandelt werden, sondern im Ernährungsbereich zum Beispiel oder im Mobilitätsbereich, dass die auch auf die Gesundheit auswirken natürlich. Und das finde ich gerade spannend für diese, für diesen Beirat hier auch da zu gucken. Ich merke selbst, dass unsere Minister, manchmal würde ich mir auch wünschen, mehr kommunizieren könnten, sei es der Ernährungsminister gemeinsam mit dem Gesundheitsminister, um zu gucken, wie können wir denn zum Beispiel, gerade angesprochen war, Schulessen nicht nur kosten, sondern auch gesund, Stichwort Zucker in Lebensmitteln, und eine sehr, sehr starke Industrie, die auch Werbung mitmacht. Wie kann man da vielleicht noch besser gemeinsam agieren? Weil wir merken eben, dass solche Indikatoren eben auch Teil der Agenda 2030 sind und wir gerade bei Adipositas eben nicht auf dem Zielweg sind. Ansonsten, genau, zu den großen Gesetzen, glaube ich, neben dem Versorgungsgesetz, das wir gerade am Freitag in die erste Lesung bringen werden, und im Krankenhausgesetz, was wir morgen in die erste Lesung bringen werden, die beide einmal generell die Effizienz im Gesundheitswesen verbessern sollen, was ja auch einer Form der Nachhaltigkeit entspricht. Daneben gibt es noch das Bundesinstitut für, gibt es jetzt verschiedene, es ist noch kein fester Name festgelegt, Gesundheit, öffentliche Gesundheit oder Prävention und Aufklärung in der Medizin. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die aktuell diskutiert werden. Und da ist eben auch die Idee als Lehre aus der Pandemie, dass das RKI zwar hervorragende Arbeit geleistet hat, aber trotzdem als richtige Public Health Institution, also Präventionsinstitution, noch nicht genug aufgestellt war, dass man dort neue Strukturen schafft, gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dass die dort sozusagen mit aufgeht, um auch die Kommunikation zu verbessern. Wir müssen, dass Gesundheitskommunikation ganz, von ganz vielen Faktoren abhängt und auch sehr wichtig ist. Ich glaube, ganz viele Menschen erinnern sich noch an die AIDS-Kampagnen der BZGA von früher. Die waren ja sehr erfolgreich. Und da erhoffen wir uns jetzt anschließen zu können, wenn auch, und das zeigt zum Beispiel die Forschung aus der Tabak, die Tabakforschung, Aufklärung natürlich nur ein kleiner Teil ist. Wir wissen gerade, was den Tabakkonsum angeht, der ja auch in Deutschland wieder steigt in den letzten Jahren, ist lange gesunken, auch wieder steigt tatsächlich, dass dort der Zugang und der Preis tatsächlich die besseren sozusagen Präventionsindikatoren oder Konsumbremsen sind. Das heißt, Preis und Zugang sind da der Schlüssel. Mit Aufklärung, glaube ich, kann man nur einen Teil machen. Trotzdem muss der gemacht werden. Die Menschen müssen Bescheid wissen. Aber ich glaube, gerade auch was zum Beispiel die Kinder angeht, hat der Staat auch einen Schutzauftrag oder da, zumindest das ist meine Meinung darauf. Und das, glaube ich, steht aber auch in den SDGs, dass wir da eben gerade diese Quoten, Tabak ist auch eine SDG-Indikator, Tabakkonsum, dass wir dort diese Ziele erreichen. Und wenn das mit reiner Kommunikation nicht geht, ist eben die Frage, ob der Staat dann eben auch seinen Schutzauftrag stärker noch spielen muss. Weil es so viel gerade gibt, ja, wir könnten noch über Digitalisierung sprechen, wo wir ganz viel gemacht haben, würde ich sagen, mache ich hier mal einen Punkt und bin auf Rückfragen gespannt. Ich weiß gar nicht, wie Sie als Nicht-Fachabgeordnete auf dieses Thema blicken, ob Sie nur von der Krankenhausreform gehört haben oder ob Sie sozusagen auch die anderen Themen schon mal vernommen haben. Gerne, wenn es Rückfragen gibt, jetzt stellen. Ansonsten, genau, haben wir heute auch den Tagesordnungspunkt genau zu diesem Thema, was mich sehr freut.
Und genau deshalb schlage ich vor, dass wir es jetzt nicht vertiefen, denn wir werden ja noch Gelegenheit dazu haben. Bevor ich zum Top 4 komme, kann ich aber unsere Geburtstagswünsche an das vergangene Geburtstagskind tatsächlich noch mal in persona richten. Sehr geehrter Volker Meyerlei, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Kuchen. Tagesordnungspunkt 4 Verschiedenes. Vorratsbeschluss über die Durchführung einer Sondersitzung am 11. September 2024. Hintergrund ist, dass wir uns vorgenommen haben, eine Stellungnahme abzugeben zur Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Aus Gründen des Zeitablaufs haben wir in der Obleuterunde besprochen, dass wir das gerne in der eigentlichen Haushaltswoche ausnahmsweise machen wollen. Das würden wir gerne bei der Präsidentin beantragen. Und deswegen wollen wir heute hier diesen Vorratsbeschluss fassen. Wir haben auch keine Aussprache weiter verabredet. Und ich gehe fest davon aus, dass es in unser aller Interesse ist. Deswegen lasse ich direkt darüber abstimmen, wer für einen solchen Vorratsbeschluss ist. 11. September Sondersitzung bitte ich ums Handzeichen. Das sind ausnahmslos alle Fraktionen. Damit ist das einstimmig beschlossen. Wir werden es beantragen. Und sobald wir was wissen, informieren wir Sie. Dann eine kurze Information zum Tag der Ein- und Ausblicke am 7. September. Es gibt ja verschiedene Formate, die möglich wären. Wegen der Frage, wer sich woran beteiligt, wird es jetzt von unserer Seite, also von der Seite des Beirates aus, ein Format geben. Nämlich der Vorsitzende wird ein Bürgergespräch führen. Andere Formate sind leider nicht zustande gekommen. Aber dann ist das so. Damit bin ich bei Verschiedenes auch am Ende. Wer hat von Ihnen noch Verschiedenes? Das sehe ich nicht. Dann fahren wir in 5 Minuten fort mit unserer 68. Sitzung. Und die 67. ist hiermit geschlossen. Danke sehr.